Der öffentliche Intellektuelle, er hat sich selbst geäußert in der Dankesrede zum Kyoto-Preis. Das ist sozusagen sowas wie der Nobelpreis für Philosophie oder für Geisteswissenschaften insgesamt über die biografischen Hintergründe seiner Theorie. Stefan Müller-Dohm hat eben das so paraphrasiert, das ist eine Sprachbehinderung. Das ist die Aussage von Habermas selbst, eine moralische Empfindsamkeit gegenüber Ausgrenzung genährt hat, die er dann auch auf die politische Ebene übertragen hat. Habermas hat in dieser Rede gesagt, wir brauchen die Sprache eher zu kommunikativen als zu rein kognitiven Zwecken, und er hatte selber dieses Gefühl als Schüler, dass er sozusagen auf dem Schulhof mit seiner Sprachbehinderung da sozusagen besondere Schwierigkeiten zu überwinden hat und dass deswegen diese Verständigung sozusagen einen biografischen Kern hat. Zugleich auch die Verständigung über Schrift, also über geschriebene Sprache und nicht über so sehr über gesprochene Sprache und schon gar nicht über Talkshow-Auftritte und sozusagen Fernsehinterviews. Zum Zweiten ist zu sagen, der öffentliche Intellektuelle beteiligt sich an öffentlichen Debatten, vor allem durch Zeitungsartikel und öffentliche Reden. Und ich habe einige der öffentlichen Kontroversen, an denen sich Habermas beteiligt hat oder die er losgetreten hat, im Laufe der letzten 60 Jahre hier aufgeführt. Es fing also schon in den 50er Jahren an, dass er sehr zum Missfallen von Adorno und Horkheimer sich in die politische Diskussion um die Wiederbewaffnung Deutschlands eingeschaltet hat. Er hat in Zeiten der Studentenrevolte sich keine Freunde auf der Linken gemacht. Es gibt dann diesen Band gegen ihn. Die Linke antwortet auf Jürgen Habermas, weil er sich verstehend als interner Kritiker der Linken geäußert hat und diesen Begriff des linken Faschismus, den man vermeiden müsse, geprägt hat und den studentischen Aktionismus, wie er es gesehen hat, kritisiert hat. Dann, sehr wichtig, wahrscheinlich am zentralsten, der Historikerstreit 1986, seine Attacke gegen Ernst Nolte und das, was er als den revisionistischen Zug in der deutschen Geschichtswissenschaft gesehen hat, hat sich in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren vielfach über die verschiedenen Kriege geäußert, über die ersten beiden interessanterweise partiell rechtfertigend, weil er darin in multilateralen Einsätzen zu Menschenrechtszwecken sozusagen eine Vorstufe des Weltbürgertums gesehen hat, die er anstrebt. Zum Irakkrieg war er sehr ablehnend und in den letzten Jahren hat er sich zu verschiedenen Sachen geäußert. Eine größere Sache war das Europa der Bürger. Ihm schwebt vor, dass wir eine europaweite Volksabstimmung über die Zukunft der EU brauchen. Sie sehen an dieser Liste zwei Dinge. Erstens, kein einziges dieser Themen betrifft die KW-Themen selbst. Ja, wir müssen also keine fachlich begründete Meinung zu diesen Äußerungen haben, sehr wohl aber können wir dazu als Staatsbürger und Bürgerinnen dazu natürlich eine Meinung haben. Und zum Zweiten gibt es beides, sowohl die Auseinandersetzung mit denjenigen, mit dem Lager, das er als seine sozusagen Widersacher gesehen hat, also auf der konservativen Seite, als auch hat er sich mehrfach unbeliebt gemacht in dem, was er durchaus als sein eigenes Lager auf der Linken gesehen hat. Ich bringe hier ein längeres Zitat, in dem er sein eigenes Praxisverhältnis reflektiert hat. Ich komme in dem, was ich beabsichtige, sagt er 1985 in der Neuen Unübersichtlichkeit. Man weiß ja nie, was man wirklich tut. Max Weber auf halbem Weg entgegen, indem ich verschiedene Sphären auseinanderzuhalten versuche. Jetzt kommen die Sphären. Zunächst diese politisch-publizistischen Dinge. Dann richtiges Philosophieren, was ich paradox gesagt nur noch gebrochen fortsetzen kann, obwohl meine Intentionen darin am ungebrochensten zum Zug kommen. Ferner die im engeren Sinn wissenschaftliche Arbeit, das ist also nicht das richtige Philosophieren, ganz offenbar, und schließlich die Lehrpraxis und, wenn die Zeiten danach sind, auch eine politische Praxis, die übers Publizistische hinausgeht. Also er trennt diese Sphären, aber ich halte diese verschiedenen Arbeitsformen, sagt er, auseinander, aber ich sage nicht, dass dies eine Arbeitsteilung ist, wo eins mit dem anderen nichts zu tun hätte oder wo es sich um eine Addition verschiedener Rollen handelte. Ich möchte vielmehr jede dieser Rollen so spielen, dass die jeweils anderen gleichzeitig sichtbar bleiben. Eben in einem Interview mit Axel Honneth, Eberhard Knödler-Bunte und Arno Wiedmann 1985 veröffentlicht. Also er sieht Sphären, er sieht auch Philosophie und Wissenschaft und Lehrpraxis sind irgendwie unterschiedliche Dinge, sind unterschiedliche Praxen und erst recht dann das politisch-publizistische und das politische, das über das publizistische hinausgeht. Aber er möchte das in einem inneren Zusammenhang halten und man kann sicher sagen, dass die meisten seiner Interventionen insbesondere der jüngeren Zeit durchaus auch mit sozusagen, er schreibt dann auch ein wissenschaftliches Buch über Gentechnik und sagt nicht nur was sozusagen dazu, also diese wissenschaftliche Beschäftigung mit Themen und die öffentlichen Äußerungen sind nicht voneinander abgekoppelt. Das führt auch dazu, dass er sich keineswegs zu allem zu Wort meldet, sondern sehr wohl auswählt.